Es ist Teil des Staatsdoktrins des Irans, dass man Israel zerstören muss. Ich bin selbst dort zur Schule gegangen. Wir sind morgens in die Schule, haben uns erstmal aufgestellt in Reihen zum Morgenappell und haben gerufen, Tod Israel, bevor wir in Unterricht gehen durften.
Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit.
Der Angriff Irans auf Israel ist eine Zäsur. Doch wie wird die Regierung von Benjamin Netanyahu reagieren? Droht ein Flächenbrand im Nahen Osten oder lässt sich der Konflikt auch diplomatisch lösen? Über diese Fragen diskutiere ich heute mit diesen Gästen. Omid Nuripur, der Co-Vorsitzende der Grünen, wurde in Teheran geboren und verbrachte seine Kindheit im Iran, bis seine Verwandten immer mehr ins Fadenkreuz der Mullahs gerieten. Mit 13 floh er mit seiner Familie nach Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Nuripur.
Danke für die Einladung.
Mit Bente Scheller, die Politikwissenschaftlerin von der Heinrich-Böll-Stiftung, gilt als eine der Expertinnen des Nahen und Mittleren Ostens. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und Richard C. Schneider, der Sohn ungarischer Holocaust-Überlebender, lebt seit 20 Jahren in Israel und in München, leitete in Israel viele Jahre das ARD-Studio und berichtet heute regelmäßig auch für den Spiegel. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Herzlichen Dank.
Ja, der Iran hat in der Nacht zum Sonntag Israel erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus angegriffen. 170 Drohnen, 120 ballistische Raketen und 30 Marschflugkörper wurden auf israelisches Staatsgebiet gefeuert. Am Sonntagmorgen dann erklärte das israelische Militär, der Angriff sei vereitelt worden. Von den 300 Raketen und Drohnen seien 99% abgefangen worden. Bei den Angriffen ist offenbar niemand ums Leben gekommen. Frau Scheller, ich beginne mit Ihnen. Was würden Sie sagen, was bedeutet dieser historische Angriff Irans? Ist es der Auftakt vielleicht zu einem offenen Krieg oder doch nur ein kurzes Muskelzucken?
Es könnte der Auftakt sein. Ich denke aber, man muss auf jeden Fall berücksichtigen, dass zuvor ja auch eine lange Reihe von Angriffen, bei denen iranische Generäle, iranische Militärangehörige getötet wurden in Syrien, im Libanon, im Irak und eben auch im Konsulat in Damaskus vorausging. Also das ist durchaus ein weiterer Eskalationsschritt, aber keiner, der so ganz aus dem Blauen herauskam. Nichtsdestoweniger ungeahnt, dass vom Iran direkt etwas gekommen ist.
Über das Bombardement des Botschaftsgeländes in Damaskus reden wir gleich ausführlicher. Herr Nuripur, erst die Frage an Sie. Waren wir je näher an einem offenen Krieg zwischen Israel und Iran? Und haben Sie den Eindruck, die iranische Führung sucht eine Eskalation?
Ich glaube, dass die Iraner Druck haben bei sich zu Hause. Das Regime sich so heiß geredet hat, dass sie auch jetzt irgendetwas zeigen mussten nach den Vorfällen in Damaskus. Aber es ist richtig, ich glaube, die Kriegsgefahr war selten so groß. Und zwar nicht nur zwischen Iran und Israel, sondern deutlich breiter, wenn man sich anschaut, wie viel Affiliierte der Iran hat, wenn man bedenkt, dass die Houthis aus dem Jemen mitgeschossen haben und seit dem 7. Oktober immer wieder auf Israel geschossen haben, um nur ein Beispiel zu benennen, oder wie groß das Waffenarsenal der Hisbollah im Süden Libanons ist, dann ist das alles brandgefährlich.
Herr Schneider, lassen Sie uns kurz auf die Menschen in Israel schauen. Wie haben die auf dieses iranische Bombardement reagiert? Ich meine, man stellt sich einen solchen Angriff auf Deutschland vor, da wäre die Nervosität schon sehr groß. Wie war es in Israel?
Die Nervosität war sehr groß. Die Leute sind zum Teil in ihre Bunker gegangen in der Nacht, in der Erwartung dessen, was kommt. Und dann wurde ja gesagt, dass die Drohnen losgezogen sind und etwa gegen 2 Uhr nachts Ortszeit eintreffen. Aber gleichzeitig machten die Israelis natürlich wie üblich immer Witze. Nächste Woche ist das jüdische Pessachfest. Und dann liefen plötzlich so im Netz so Sachen wie, könnte jemand mal die verdammten Iraner fragen, wann sie jetzt den Terminplan für unsere Auslöschung, für unsere Vernichtung haben, damit wir uns überlegen können, ob es noch Sinn macht, überhaupt für Pessach Einkäufe zu machen. Mhm. Also man hat wie immer auch versucht, mit Witzen sich in dieser Situation einigermaßen zurechtzufinden. Aber letztendlich ist die israelische Gesellschaft, so blöd das klingt oder so traurig das klingt, das ja gewohnt. Mhm. Allerdings nach dem 7. Oktober sehr viel traumatisierter als früher. Und darum war die Sorge natürlich trotzdem groß.
Frau Scheller, wir haben es gesagt, von den rund 300 Flugobjekten wurden nahezu alle abgefangen. Glauben Sie, die iranische Führung wusste genau das und dass dieses Abfangen, also einerseits bombardieren, aber gleichzeitig so gut wie keinen Schaden anrichten, auch Teil des iranischen Plans war?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir können alle froh sein, dass es glimpflich ausgegangen ist. Aber das war natürlich klar. Israel hat eines der besten Systeme, um eben diese Drohnen auch abzufangen. Und wir haben ja auch gesehen, einige der Golfstaaten, Jordanien, die haben sich tatkräftig auch daran beteiligt. Deswegen denke ich, dass es schon relativ kalkulierbar war, wie diese Angriffe ausgehen würden.
Sie haben es eben erwähnt, Frau Scheller, Teheran begründet den Angriff auf Israel mit einem Ereignis vom 1. April. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff, bestätigt wurde das bis heute nicht, auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Dabei sollen 16 Menschen getötet worden sein, wohl auch 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde und hochrangige Kommandeure. Erstmal die faktische Frage, Frau Scheller, sind Sie überzeugt, dass Israel diesen Angriff auf das Botschaftsgelände, dass Israel es war?
Es gibt bedeutende Hinweise dafür und es ist ja auch ein Fakt, dass in den vergangenen Jahren immer wieder bei Raketenangriffen auf hochrangige militärische Führer des Irans keine Bestätigung Israels kam. Da ist klar, wir werden diese offizielle Bestätigung nicht sehen. Aber wer sonst sollte es tun? Ich denke auch, dass wir hier gesehen haben, Russland muss ja dafür den Luftraum freimachen. Auch das würde es nicht einfach so tun, denn wir haben wirklich hier ein Konfliktgefüge, bei dem Russland erpicht darauf ist, auch diesen Luftraum zu kontrollieren. Ja.
Nun wurde dieses Botschaftsgelände nicht wahllos attackiert. Da wurden also quasi aus israelischer Sicht mit die schlimmsten Finger identifiziert und ausgelöscht. Was halten Sie von einem solchen gezielten Bombardement, einer solchen gezielten Tötung? Darf Israel sowas?
Wir können hier mehrere Dinge in die Waagschale werfen. Das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, es hat ein Gebäude getroffen, das eigentlich dem diplomatischen Schutz unterliegen würde. Dafür gibt es das Wiener Übereinkommen. Das halte ich auch für sehr wichtig, denn da geht es ja nicht in erster Linie darum, wer getroffen wurde. Diesen Menschen müssen wir vielleicht keine Träne nachweinen. Aber diese internationalen Rechtssätze sind ja schon sehr wichtig. Die sind ja nicht von irgendwelchen Idealisten formuliert. Wir wollen mal netter zu unseren Feinden sein, ist da nicht das Motto, sondern eigentlich sind diese Grundsätze ja in Recht gegossen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Sprich, es gilt auch dem Schutz aller diplomatischen Vertretungen, wenn diese Rechte eingehalten werden.
Wie sehen Sie das, Herr Schneider, dieses gezielte Bombardement des iranischen Botschaftsgeländes in Damaskus? Ist das legitim aus israelischer Sicht? Darf Israel das?
Israel wird sich mindestens bei so einer Argumentation wie der ihrigen dann sagen, ja, aber was war mit dem Iran, der 1992 unsere Botschaft in Buenos Aires bombardiert hat mit 29 Toten? Und im Grunde genommen sind wir ja hier auch längst schon in einer Situation, die mit allen möglichen Fragen von Recht, internationalem Recht von allen Seiten ununterbrochen gebrochen wird. Ja, natürlich auch vom Iran. Und zwar spätestens über die Proxys. Wenn man sieht, was die Hezbollah über Jahre gemacht hat, und zwar nicht nur hinein bombardierend in ziviles Gebiet der Israelis oder auch natürlich die Hamas, sondern auch im Ausland, wie die Hezbollah im Auftrag des Iran im Ausland immer wieder Israelis angegriffen oder umgebracht hat oder wie vor einiger Zeit der Versuch eines Attentats auf israelische Touristen verhindert werden konnte in der Türkei in der Zusammenarbeit zwischen dem israelischen und dem türkischen Geheimdienst. Sodass die Israelis aus ihrer Sicht sagen, naja, diese ganzen Fragen über Recht oder Unrecht, dann stellt sie doch bitte auch der anderen Seite. Und ich glaube, in diesem bisherigen Schattenkrieg, der jetzt keiner mehr ist, und das ist ja auch wirklich die Zäsur und die Veränderung, stellen sich solche Fragen eigentlich nicht.
Herr Nuripur, was ist Ihre Ansicht? Blicken wir auf das Botschaftsbombardement. Wer ist hier der Böse, Israel oder Iran?
Die Rechtslage ist ja präzise gerade beschrieben worden von Frau Scheller. Gleichzeitig ist es so, wie sie gesagt hat, dass die Israelis ja jetzt nicht gesagt haben, dass sie es tun. Das ist ein erheblicher Unterschied zu dem, was die Iraner gemacht haben, die ja sich damit brüsten, dass sie massiv Israel angegriffen haben. Und wenn es den Iranern ums Völkerrecht ginge, dann gäbe es auch Institutionen in den Vereinten Nationen, wo sie hätten hingehen können, haben sie alles nicht gemacht.
Heißt das, wenn man es verschweigt, dass man es war, dann ist das alles halb so wild?
Die Frage ist, was passiert da gerade? Und die Iraner schreiben einen Brief an die Vereinten Nationen und sagen, nach Artikel 51 der UN-Charta haben wir ein Recht auf Vergeltung. Und deshalb, wenn wir jetzt 300 Raketen, Drohnen und vieles andere auf Israel schießen, im Artikel 51 der UN-Charta steht nichts von Vergeltung, da steht Selbstverteidigung. Und die Frage ist natürlich eine, die sich dort stellt. Und natürlich stellt sich genauso auch die Frage, was die Iraner eigentlich in Syrien machen, die letzten 6, 7, 8, 9 Jahre. Und darüber hinaus, und die spielen eine zentrale, imperiale Rolle, muss man ja auch sagen, in der gesamten Region, so auch in Syrien. Und nun versuchen natürlich Assad zu schützen und zu stützen und haben maßgeblich zu Kriegsverbrechen und vielem anderen beigetragen.
Ich habe jetzt von Ihnen keine konkrete Kritik an dem israelischen Vorgehen auf dem Botschaftsgelände in Damaskus gehört. Auch die Bundesregierung hält sich da sehr zurück. Warum eigentlich?
Wir sind in vertieften Gesprächen mit den Israelis in der Frage der Reaktion. Israel hat natürlich das Recht, sich zu verteidigen.
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, dieses Bombardement
am 1. April. Ich bemühe mich gerade, Ihre Frage zu beantworten. Wir sind in vertieften Gesprächen und sind natürlich dabei mitzuhelfen, dass die richtige Antwort gefunden wird als Reaktion auf die iranische Aggression von Samstag, und arbeiten alle mit daran, dass das eine gemäßigte Antwort ist, die passend ist, und dass wir zusammen eine massive Eskalation im Nahen Osten vermeiden.
Vielleicht helfen Sie mir, Frau Scheller, warum tut sich die Politik, aber zum Teil auch die Medienlandschaft in Deutschland so schwer, wenn es darum geht, eine juristisch höchst problematische Handlung Israels zu kritisieren?
Vielleicht nicht zuletzt, weil diese juristisch bislang nicht geklärt ist. Wir haben zwar die Rechtsgrundlage hier umrissen, aber Sie haben auch gesehen, es gibt hier verschiedene Sichtweisen darauf. Das macht es natürlich in einem ohnehin komplexen Gefüge, in dem eine Eskalation zu befürchten ist, nicht einfacher, wie positioniert man sich selbst, ohne dass man selbst dazu noch beiträgt, Öl in die Flammen zu gießen.
Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, den ich ergänzen möchte, was Omid vorhin gerade gesagt hat. Die Iraner sind ja schon seit Jahren dabei, in diesen Ländern ihre Proxys aufzubauen im Kampf gegen Israel. Diese Frage muss ja auch noch gestellt werden.
Verbündete wie die Hisbollah.
Genau, Hamas. Hisbollah, wie die Hamas, wie den palästinensisch-islamischen Dschihad, wie andere Gruppen, und die Houthis nicht zu vergessen. Auch da müssen eigentlich im Grunde genommen, wenn nach internationalem Recht gefragt wird, müssen wir alle diese Dinge auch mit berücksichtigen. Und da sind wir natürlich ganz schnell in der Situation wie immer im Nahen Osten. Man kann die Situation A nehmen und sagen, wir gucken uns das von da an. Wer ist dann also der Schuldige, der also A gemacht hat, und B ist nur die Reaktion. Und dann gibt's aber einen Rattenschwanz davor. Und insofern ist die Frage nach internationalem Recht muss gestellt werden. Aber sie gelte prinzipiell immer natürlich für beide Seiten.
Ich weiß nicht, wie aktiv Sie auf TikTok sind. Dort gehen dieser Tage jedenfalls Videos viral, in denen erklärt wird, der Iran hätte sich ja nur verteidigt gegen den Aggressor Israel, und Iran hätte ja nie vorgehabt, zivile Ziele zu treffen. Also eine Interpretation, wie die Mullahs sie schöner nicht machen könnten. Was halten Sie davon? Und sind Sie auch der Ansicht, dass hier ein doch tiefer sitzender Antisemitismus zutage tritt? Oder ist das legitime Kritik an der israelischen Führung?
Kritik ist erstmal immer legitim, das ist völlig in Ordnung. Inwiefern dann das ein oder andere antisemitisch ist, muss man dann jeweils sich genau anschauen. Aber fangen wir erstmal an mit diesem Angriff. Mir war relativ frühzeitig klar, schon vor dem Angriff, durch das, was von Iran aus kommuniziert wurde zumindest, dass sie nicht die Absicht haben, in Städte hinein zu bombardieren. Mhm. Weil sie genau wissen oder wussten, wenn das geschieht, gibt es einen All-Out-War, in dem automatisch auch sofort die Amerikaner mit drinnen wären. Also war klar, dass sie ihre Ziele versuchen zu treffen, die strategisch wichtig sind. Aber stellen wir uns trotzdem vor, was passiert wäre, wenn irgendwas trotzdem durchgekommen wäre. Ja. Und dann
hätten wir eine ganz sichere Situation. Konnte man ja nicht sein, so dass die Luftabwehr so funktioniert.
Das heißt, trotz allem und trotz allen Vorsichtsmaßnahmen, angeblichen Vorsichtsmaßnahmen und tatsächlichen Vorsichtsmaßnahmen, haben sie natürlich schon auch mit dem Feuer gespielt. Und was mich an dieser Situation auch noch fasziniert, ist, dass wir zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres sehen, dass die israelischen Geheimdienste versagen. Die Geheimdienste haben nach der Tötung dieser Revolutionsgardenoffiziere nicht in Betracht gezogen, dass möglicherweise der Iran diesmal direkt angreift, sondern man ging wie immer davon aus, dass sie stillhalten werden und höchstens über ihre Stellvertreter reagieren
werden. Woher wissen Sie das?
Dass sie das nicht wussten? Mhm. Weil es erstens sehr viel diskutiert wird in Israel, dass man das nicht angenommen hat, dass man nicht davon ausgegangen ist. Und weil man es auch sieht an der Hilflosigkeit, mit der man irgendwie dieser Situation gegenüberstand und wo die Amerikaner im Grunde genommen ganz schnell übernehmen mussten.
Oder war es vielleicht sogar genau das Kalkül der Geheimdienste?
Ja, ich weiß, diese Diskussion gibt es sicher nicht des Geheimdienstes. Das ist ganz sicher nicht das Kalkül des Geheimdienstes. Ich weiß, dass es diese Diskussion gibt, dass es möglicherweise das Kalkül von Netanyahu ist. Da sind wir im Bereich des Spekulativen. Kann sein, kann nicht sein.
Herr Nuripur, also wenn es nicht so tragisch und traurig wäre, war es fast putzig, die Stellungnahme des iranischen Regimes nach dem Motto, also das war ein sehr großer, toller Angriff. Aber jetzt sei man auch quitt, von innen aus könne man zur Tagesordnung übergehen. Ist das einfach frech oder wie interpretieren Sie diese Stellungnahme?
Man muss sich immer die Tagesordnung nach deren Verständnis anschauen. Sie haben ja gerade diese TikTok-Erklärungen, dass die Iraner ja eigentlich keine zivilen Ziele angreifen wollten, ja benannt. Seit Anfang der 80er Jahre, nach der Revolution, ist es Teil des Staatsdoktrins des Irans, dass man Israel zerstören muss. Ich bin selbst dort zur Schule gegangen. Wir sind morgens in die Schule, haben uns erstmal aufgestellt in Reihen zum Morgenappell und haben gerufen, Tod Israel, bevor wir in den Unterricht gehen durften.
Da mussten Sie auch dran teilen.
Ja, klar. Das haben alle Kinder gemacht im Iran. Das ist quasi, wird immer wieder mitgegeben. Die wollen Israel zerstören. Das sagen sie seit, wie gesagt, seit über 40 Jahren. Das ist der Al-Quds-Tag, der auch leider in Deutschland begangen wird, der letzte Freitag im Ramadan, der ist ausgerufen worden vom Revolutionsbegründer Khomeini, dass man dann dem Tag miteinander demonstriert, Zerstörung Israels begehen zu wollen. Das heißt, alle diese, also was die unter Tagesordnung verstehen, ist, wir arbeiten weiterhin daran, Israel zu zerstören. Also es geht nicht darum, wir haben jetzt mal einmal ausgeschlagen, jetzt wollen wir Frieden, sondern wir haben jetzt einmal zugeschlagen, jetzt werden wir weiterhin dran miteinander wirken, damit wir den zionistischen Staat zerstören. Und das ist die Gemengelage. Und das muss man halt immer wieder mit berücksichtigen. Da gibt es einen Grundsatz an Hass, der jetzt das erste Mal auf direkten Weg ausgelebt worden ist, wird also sonst auch ausgelebt.
Das heißt, Sie glauben kein Wort, wenn da die iranische Führung erklärt, von Ihnen aus sei jetzt auch alles in Ordnung.
Nein, das heißt, wir warten die nächste Gelegenheit ab, um Israel zu schädigen und die Sicherheit Israel zu dezimieren und die Existenz anzugehen.
Ich denke, dass wir das auch so sehen könnten, dass es durchaus eine freche Art ist, aber durchaus eine Art zu sagen, von uns aus kommt jetzt erstmal nichts wieder. Auch wenn das Ziel selbstverständlich immer wieder zum Ausdruck gebracht worden ist, denke ich, dass das verschiedene Interessen im Iran auch gibt und ein ganz massives Interesse, das Atomprogramm ungestört weiter zu betreiben. Deswegen denke ich, haben wir aus diesem vielleicht nicht sehr positiven Grunde, aber wohl auch die Möglichkeit anzunehmen, der Iran möchte eigentlich jetzt nicht in eine große Eskalation einsteigen, denn er weiß, dabei kann er nur verlieren und bei diesen anderen Zielen muss er dann auch zurückstecken.
Das stimmt, dem stimme ich sehr zu. Gleichzeitig ist so viel Uran angereichert, also dass das deutlich ausreichen würde für eine sogenannte Dirty Bomb, also für eine schmutzige Bombe, die mit Uran angereichert ist. Und wenn die so weiter anreichern, wie sie es zurzeit tun, also Uran anreichern, wie sie es zurzeit tun, dann haben sie sehr bald zumindest genug nukleares Material für eine Bombe. Das heißt nicht, dass sie dann die Bombe haben. Da fehlt noch was, einiges dazwischen, gerade an Elektronik. Aber es ist alles weiterhin brandgefährlich.
Ich will noch mal den Blick auf eine spezielle Reaktion auf den iranischen Angriff lenken. Die Länder des Nahen Ostens sind bekanntermaßen seit Jahren gespalten. Menschen im sunnitisch geprägten Teil spotteten nach Israels Angriff in Social Media mit zum Beispiel Gurkenbildern oder Melonenbildern und anderen Memes. Wir sehen hier Irans geistlichen Führer, Staatsoberhaupt Ayatollah Khamenei auf einer Gurkenrakete. Und da wird quasi gesagt, also das, was die als Angriff bezeichnen, war in Wahrheit ein Witz. Solche Bilder, das kann Khamenei ja nicht gefallen, Herr Nuripur, oder?
Nein, und natürlich versucht das iranische Regime ja auch immer wieder sozusagen die Rolle einzunehmen. Wir sind jetzt die einzigen Starken, die Israel Einhalt gebieten. Alle anderen trauen sich nicht. Die einen machen sogar verräterische Friedensverträge und vieles andere. Das kommt ja alles aus Teheran. Und nee, das ist, passt sicher nicht in die Propaganda.
Wie ist die militärische Stärke Irans tatsächlich einzuschätzen, mal abseits von einer potenziellen Atombombe?
Ich denke, dass es ein recht großes Potenzial dort gibt. Auf jeden Fall eines, dass Israel gefährlicher werden kann.
Das heißt aber auch, es sei zum Teil sehr veraltet, was sie in ihrem Besitz haben.
Durchaus, aber das ist ja etwas, was im iranischen Kalkül nicht so sehr eine Rolle spielt. Es geht ja nicht nur um diese große Fantasie des Vernichtenwollens, es geht auch darum, empfindlich zu treffen. Und das kann es auf jeden Fall. Und wir sehen schon jetzt eine Situation, in der die israelische Bevölkerung mit Fug und Recht traumatisiert ist, in der wirklich ganz viele Nerven blank liegen. Deswegen denke ich, dass es im Wesentlichen keine strategische Rolle spielt, wie veraltet das Potenzial ist. Der Wille ist einzusetzen und die Existenz dessen spielen auch eine entscheidende strategische Rolle.
Teilen Sie diese Einschätzung, Herr Schneider, dass die Lage in Israel sehr angespannt ist und dass man die Bedrohung sehr, sehr ernst nimmt?
Ja, das teile ich. Und wenn man die Umfragen in Israel jetzt gerade auch sieht, so gibt es zwar auf der einen Seite etwa 48% der Bevölkerung, die für einen Gegenschlag sind. Aber wiederum von diesen 48% ist ein sehr großer Prozentsatz dafür, wenn, dann muss das einer sein, der in kompletter Abstimmung mit den Amerikanern und mit den anderen Alliierten ist. Also die Israelis haben natürlich schon sehr genau auch verstanden, die Bevölkerung sehr genau verstanden, dass das Ganze nur darum auch so glimpflich ausgegangen ist, weil nicht die Israelis alleine sich verteidigen mussten, sondern die Amerikaner dabei waren, die Saudis, die Jordanier und natürlich auch noch die Emirate und andere. Und dass man hier auch das Glück hat, gerade eine neue Allianz zu haben, die man nicht aufs Spiel setzt.
Da drängt sich ja schon fast die Frage auf, ob Iran sowas wie isoliert ist in der Region. Weil sie haben die ganzen Leute, die jetzt quasi sich eher auf die Seite, die ganzen Staaten, die sich eher auf die Seite Israels gestellt haben, benannt.
Ich glaube nicht mehr oder weniger, als es vorher auch der Fall war. Weil die Iraner weiterhin mit den Kataris sich irgendwie in Verbindung setzen werden und miteinander reden, auch mit Bahrain, das wird bleiben. Da gibt es auch eine große schiitische Bevölkerungsgruppe, natürlich auch im Irak, wo sie ja zum Teil auch stationiert sind mit ihren Proxys und Waffen. Also da ist nicht viel anderes. Aber das wirklich Interessante, was auch noch dazu kommt, was man auch verstehen muss, sie haben diesen Angriff nicht geführt wegen Gaza. Das ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen. Sie haben ihn geführt wegen der Tötung ihrer eigenen sehr, sehr wichtigen Generäle. Was in Gaza passiert, hat sie nicht veranlasst, diesen Angriff zu machen. Das zeigt auch noch einmal, dass sie das eigentlich nicht weiter interessiert.
Herr Nuripur, Deutschland ist aktuell Irans wichtigster Handelspartner, innerhalb der EU zumindest. Im vergangenen Jahr wurden laut der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer Waren im Wert von mehr als 1,2 Milliarden Euro exportiert. Warum ist das eigentlich so, obwohl ja nicht erst seit dem vergangenen Wochenende klar ist, wie skrupellos und menschenfeindlich das Mullah-Regime ist?
Zunächst erstmal ist es deutlich, dass es massiv runtergeht. Das ist jetzt die Hälfte von dem, was es vor 4, 5 Jahren noch war. Und das wird auch weiter runtergehen müssen. Zweitens ist
das ist immer noch eine Summe, ne?
Ja, zweitens ist ein signifikanter Teil dessen, was da rausgeht, Pharmazie und Blutkonserven und medizinische Güter. Das ist nicht per se falsch. Trotzdem ist es so, dass es einen Restbereich gibt, über den man sich unterhalten muss und wo wir auch im Gespräch sind mit den Unternehmen, die dort tätig sind. Ich glaube nicht, dass sie sich einen Gefallen tun, nicht nur aufgrund von internationalen Beziehungen und ihrem Image, sondern weil der Iran oder zumindest Geschäfte im Iran nicht wirklich rechtssicher sind und rechtssicher sein können.
Also Gespräche mit Unternehmen, die nach wie vor exportieren, wo sie gedrängt werden sollen oder zumindest zu hinterfragen,
so ist es.
Ob das so weitergeht.
Aber ich gehe davon aus, dass das Geschäft weiter sinken wird und ist auch strebsames Wollen auch alles.
Braucht es gerade jetzt aus Ihrer Sicht weitere, schärfere Sanktionen gegen Iran?
Unbedingt.
Und wenn ja, welche?
Unbedingt. Erstens ist es ein bisschen müßig, immer Sanktionen in den Raum zu stellen, weil 27 Staaten in der EU und die G7 sich darauf einigen wollen und müssen. Und das ist immer ein bisschen kompliziert.
Wer ist denn zweitens, gegen härtere Strafen?
Darum geht es nicht. Die Interessen sind nicht immer gleich. Und dann deshalb muss man sich am Ende auf eine Restgröße einigen. Und ehrlich gesagt, dagegen ist derzeit niemand, zumindest wüsste ich niemanden. G7 haben sich auch schon darauf geeint, dass sie das nächste Paket schnüren werden. Die Amerikaner haben ja auch bekannt gegeben, was sie tun werden. Die werden jetzt alle auch mittelbaren Wege der Unterstützung, die es so gibt, für die Drohnenindustrie, für die Rüstungsindustrie im Iran angehen. Und es gibt einiges noch, was getan werden kann im Finanzbereich. Wir sollten sehr genau schauen, was die Amerikaner machen und mindestens dasselbe auch machen. Es gibt noch noch Sanktionen im personenbezogenen Bereich, die man gehen könnte, im Finanzsektor und noch ein paar andere, die werden kommen. Daran wird gerade auch hart gearbeitet.
Es gibt auch die Forderung, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation zu klassifizieren. Ist das wünschenswert und warum ist das nicht längst geschehen?
Es ist wünschenswert und ehrlich gesagt, die Ersten, die das als Forderung erhoben haben, waren wir als Grüne. Ich habe es auf dem Parteitag beschlossen. Seit 1,5 Jahren wird das auch von der Außenministerin nach Brüssel getragen. Sanktionen werden in der EU immer einstimmig beschlossen. Das ist das eine Thema.
Wer will da nicht hören?
Das bringt nichts. Die Europäische Union funktioniert nicht so, dass man die ganze Zeit mit dem Finger öffentlich aufeinander zeigt. Ich kann nur so sagen, ich kann nur hoffen, dass das Wochenende bei den wenigen Staaten, die noch dagegen sind, zu einem Umdenken führt. Und alle anderen Probleme muss man jetzt relativ bald lösen. Ich hoffe, dass es kommt.
Nehmen Sie uns noch mal gerade mit.
Ich will aber eines dazu noch sagen. Ja? Ich glaube nicht, dass so manches, was von ein paar der Kollegen im Bundestag immer wieder suggeriert wird, nämlich diese eine Maßnahme führt dazu, dass alles anders wird, dass das so ist. Mittlerweile ist der Iran auch militärisch so weit im Einklang und verwoben mit Russland beispielsweise, dass sie eine eigene, ganz andere Stärke haben, auch finanziell und bei der Hardware. Trotzdem muss man diesen Weg ganz dringend gehen. Auch deswegen, weil der iranische Staat extrem durchsetzt ist von diesen Revolutionsgardisten, die tragen. Wir sind sowas wie der Rückgrat des Staates und auch der Unterdrückung im Übrigen ins eigene Land.
Was machen die eigentlich konkret?
Die Revolutionsgardisten? Ja. Wie viel Zeit habe ich? Okay, diejenigen, die Revolution gemacht haben, wissen, der Moment, wo die Revolution gewonnen hat gegen das alte Königreich, war, als die Armee sich auf die Seite der Leute gestellt hat, auf der Straße und gesagt hat, wir schießen nicht auf unsere eigene Bevölkerung. Also haben sie vom ersten Tag an Parallelmilizen aufgebaut, Streitkräfte aufgebaut, wo die sicher waren, die sind ideologisch gefestigt. Und die tragen den Staat, die sind in erster Linie zur Herrschaftssicherung da, mittlerweile in der gesamten Region. In Syrien haben sie maßgeblich dazu beigetragen, dass sehr viele Demonstranten niedergeschossen worden sind, verschleppt worden sind, vieles andere mehr. Im Irak sind sie unterwegs und so weiter und so fort. Die sind auch diejenigen, die in erster Linie beispielsweise die Niederschlagung der Proteste im Iran selbst organisieren. Und die sind eine Schattenwirtschaft. Die unterhalten ganz viele Unternehmen in der gesamten Region und verdienen Unmengen an Geld, was wiederum für die Stärkung des Sicherheitsapparats ausgegeben wird.
Das war kompakt genug für diese Sendung. Sanktionen werden Iran nicht von weiteren Angriffen auf Israel abhalten. Das sagt die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat in einem Spiegel-Interview. Sie hält Sanktionen gegen den Iran für wirkungslos. Wie sehen Sie das, Frau Schiller?
Es sind ja schon diverse Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, der immer wieder übersehen wird. Die USA haben ein sehr harsches Sanktionsregime über den Iran, das indirekt auch die Europäische Union betrifft. Zwar ist es hier dann nicht ein Rechtsverstoß, wenn man sich daran nicht hält, aber für viele Firmen ist es eine abschreckende Wirkung. Also deswegen denke ich, dass wir hier viel Wirkungsmächtiges schon haben und auch einiges, bei dem man bezweifeln kann, ob es gut ist oder ob es dazu führt, die Revolutionsgarden zu stärken, weil diese natürlich auch im Schmuggelbereich extrem aktiv sind. Und dieser wird natürlich immer wichtiger, je weniger auf legalen Wegen ins Land kommt.
Welche Fehler hat die deutsche Bundesregierung in der Vergangenheit bis zur Gegenwart im Umgang mit Iran gemacht?
Ich glaube nicht mehr und nicht weniger als alle anderen. Ich glaube, dass diese Hoffnung, dass die Sanktionen funktionieren, glaube ich, wurde von allen geteilt. Und wie wir sehen, funktionieren sie nicht wirklich. Wir haben natürlich jetzt auch noch mal eine komplett andere Situation durch den Ukraine-Krieg, dass die Iraner jetzt einen sehr mächtigen Verbündeten und Alliierten haben, also Russland. Und das bedeutet wiederum auch für die europäische, aber auch für die amerikanische Politik, dass man nochmal ganz anders aufpassen muss, wie man damit umgeht, weil natürlich jetzt die russischen Interessen damit betroffen sind. Das macht natürlich die Entscheidung, wie man da vorgeht, sicher noch schwieriger. Die Fehler, die vielleicht gemacht wurden, war zu glauben, dass man über Verhandlungen tatsächlich wirklich was erreichen kann. Das Prinzip von Butterbrot und Peitsche, Zuckerbrot und Peitsche hat nicht wirklich funktioniert. Man hat mehr Zuckerbrot als Peitsche, meiner Ansicht nach, gemacht. Aber ich glaube auch, das, was jetzt gerade passiert, ist, wie du auch gerade sagst, einfach jetzt langsam bei denen, die es noch nicht verstanden haben, eine Art von Erweckungserlebnis, dass das Regime in Teheran weiterhin seinen Weg verfolgt, ganz egal wie. Und dass natürlich Russland jetzt da sehr viel dazu beiträgt.
Es kommt dieser Tage oft Kritik, dass die Bundesregierung zu naiv, zu wohlwollend dem Regime in Teheran gegenüber war. Dass zum Beispiel jedes Jahr zum Jahrestag der Revolution gratuliert wurde in einem gewissen Zeitraum. Gern gezeigt wird auch ein Bild von Bundespräsident Steinmeier. Wir haben es auch da beim Besuch beim damaligen Präsidenten Hassan Rouhani. Teilen Sie diese Kritik, Herr Nuripur?
Wenn ich mich richtig erinnere, war er nicht Bundespräsident, sondern Außenminister.
Als Außenminister, richtig.
Dass ein Außenminister auch mal dreckige und blutige Hände schüttet, gehört zu seinem Job dazu. Es gibt trotzdem gute Gründe, warum Annalena Baerbock nicht hingefahren ist die letzten 2,5 Jahre. Ich teile die Kritik nicht. Ehrlich gesagt, ist es richtig, dass es Jahre und Jahrzehnte lang einen Kuschelkurs gegeben hat. Und ich
glaube, ist richtig.
Ich teile das. Ich teile im Übrigen nicht, dass das alle so waren. Ich glaube, die Deutschen haben einen besonderen Kuschelkurs gefahren. Anfang der 90er gab es hier einen Terroranschlag mitten in Berlin, bei dem Oppositionelle erschossen worden sind. Die Woche danach ist eine Delegation in den Iran gefahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Wirtschaftsdelegationen zu den fürchterlichsten Zeiten von Ministern angeführt in den Iran gefahren sind. Ich glaube, dass wir diesen Kuschelkurs spätestens im Oktober 22 mit den letzten Protesten im Iran beendet haben. Es gibt seitdem 13 Sanktionspakete wegen
warum
der Menschenrechtslage.
Allein das gab es vorher nicht. Warum gab es diesen Kuschelkurs?
Öland, Wirtschaftsbeziehungen und ein falsches Verständnis von, das sind doch zwei Kulturnationen, die haben schon immer eine gute Beziehung gehabt miteinander, ja, zu Zeiten von Hitler beispielsweise, aus ganz fürchterlichen Gründen und vieles andere mehr. Ich glaube, da gab es ganz viel Romantik in den Beziehungen, die weg mussten. Und es gab auch in den letzten Jahren einfach einiges, was man hätte anders machen müssen. Da nehme ich auch niemanden aus, auch mich selbst nicht aus. Beispielsweise das Wirken Irans in der Region, in Syrien, in Bahrain, im Irak, in Libanon. Das haben wir alle unterschätzt, wie gefährlich, wie dramatisch, harsch und wie zerstörerisch das war.
Jetzt fragen sich alle, wie wird Israel erneut auf den iranischen Angriff reagieren. Am Mittwoch tagte das Kriegskabinett und hat offenbar beschlossen, dass es eine Reaktion auch militärisch geben wird. Die Bundesaußenministerin Frau Baerbock war heute bei Benjamin Netanyahu. Was würden Sie dem israelischen Ministerpräsidenten mit auf den Weg geben? Wie sollte Israel reagieren?
Ich glaube, dass das Beenden des Schattenkrieges, wie Richard das gerade genannt hat, für die Israelis zwingend Grund ist, auch eine sichtbare Reaktion zu zeigen. Ich glaube, dass es jenseits von einer Eskalation und dass man einfach auf Raketen folgen lässt, dass es eine Reihe von Dingen gibt, die erfolgen können.
Was wäre eine sichtbare Reaktion?
Die Israelis haben in den letzten Jahren sehr viel gemacht, beispielsweise durch Cyber. Angriffe, die sie nie zugegeben haben, bei denen sie das iranische Atomprogramm um Jahre zurückgeworfen haben. Aus der Kategorie über sie sehen wir von außen natürlich nicht, was es alles gibt, aber es ist bekannt, dass die Israelis seit Jahren Ähnliches vorbereiten. Es wäre deutlich ratsamer aus meiner Sicht, dass die Reaktion abgestimmt ist mit den Partnerstaaten und dass sie einfach nicht auf dieselbe Art erfolgt, wie es die Iraner gemacht haben.
Aber ein Cyberangriff wäre ja eben nicht sichtbar.
Deshalb wird ja gerade auch miteinander gesprochen. Gleichzeitig kann ich auch nur sagen, es gab ja auch im Spiegel, wenn ich es richtig gesehen habe, einen Bericht darüber, wie das eigentlich ist, wie es bestellt ist, um den Schutz der atomaren Anlagen des Irans. Es ist nicht wirklich drin aus der Luft, einfach da mit drei Bunkerbrechern, die in die Luft zu jagen. Dementsprechend ist Augenmaß, glaube ich, von zentraler Bedeutung,
damit
es nicht zu einer Eskalation kommt.
Frau Schiller, welche Reaktion Israels würden Sie sich wünschen, wenn überhaupt eine?
Ich bin nicht in der Rolle, die israelische Regierung zu beraten, aber ich würde mir wünschen, dass Deutschland vielleicht hier einige seiner Optionen nutzt, die bislang vielleicht etwas im Schatten stehen. Wir haben ja den Glaubwürdigkeitsverlust Deutschlands in den letzten Monaten sehr stark auch gespiegelt bekommen aus der arabischen Welt. Aber gerade in dieser Situation der Drohnenangriffe gesehen, wie wichtig es eigentlich ist, auch mit Staaten in der Region hier zu kooperieren, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Ich denke, dass hier Deutschland wirklich versuchen sollte, sich so zu positionieren und auch so einzuwirken, dass es glaubwürdig wahrgenommen wird auf allen Seiten und hier dann an der Allianz, an der Verständigung mit den arabischen Staaten über eben ein Sicherheitskonzept für Israel mitzuwirken. Das ist möglicherweise von kurzfristig größerer Bedeutung als die doch eher langfristig wirkenden Sanktionen. Und da hätten wir wirklich einen Ansatzpunkt, wo wir einen aktiven Beitrag jenseits dessen, dass die Außenministerin nach Israel reiste, leisten könnten.
Das ist sicherlich auch gut und richtig, was Sie da anregen, beantwortet aber noch nicht, welche Reaktion Israels Sie sich wünschen würden.
Eine, die die Situation eben nicht weiter eskalieren lässt. Und ich denke, wenn es direkte Angriffe auf den Iran gibt, ist es definitiv nicht das Ende der Geschichte. Es könnte dahin führen, dass eine unkontrollierbare Reaktion erfolgt, die eben die Risiken sowohl für die israelische Bevölkerung als auch für alles, was drumherum passiert und in Palästina passiert, erhöht. Deswegen hoffe ich, dass es wirklich eine Reaktion mit Augenmaß ist, die dem Sicherheitsbedürfnis Israels in erster Linie Rechnung trägt.
Was erwarten Sie für eine Reaktion Israels, Herr Schneider?
Ich kann Ihnen sagen, was ich mir vorstellen könnte, was gerade diskutiert wird. Zunächst einmal, glaube ich, wäre die israelische Regierung sehr schlecht beraten, wenn sie diese Allianz jetzt vom Wochenende riskieren würde mit einem Angriff gleich welcher Art, der so fatal wäre, dass es natürlich das alles wieder auseinandersprengt.
Die Allianz mit Staaten wie Saudi-Arabien,
Jordanien, den Emiraten und natürlich auch den USA, ist ja ganz klar. Aber was ich mir vorstellen kann, was sie machen werden, und das wird vielleicht sogar etwas sein, was wir gar nicht sehen, ist, dass sie eine Reaktion, gleich welcher Art, Cyber, was auch immer, vielleicht machen werden, wo das Regime in Teheran sehr genau versteht, was Israel tun kann, ohne dass man es unbedingt sehen muss. Das können sein tatsächlich Cyberangriffe. Das kann sein ein gezielter Angriff gegen eine wichtige Person. Das kann natürlich auch sein, dass man sich jetzt eher im Libanon auf die Hezbollah konzentriert. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann das schwer abschätzen, auf was sich die Israelis einlassen wollen. Aber dass sie etwas tun, war von Anfang an klar als Zeichen. Wir lassen es uns nicht gefallen, sonst ist Tür und Tor für einen neuen solchen Angriff geöffnet.
Herr Nuripur, wie sähe es um die deutsche Unterstützung für Israel aus, sollte sich Netanyahu wirklich für einen massiven Gegenschlag entscheiden?
Wir würden uns natürlich jede Anfrage anschauen und dann entscheiden, ob wir es können, ob es sinnvoll ist, ob es zur Eskalation beiträgt oder nicht. Unsere Solidarität steht und ehrlich gesagt, die ist so wichtig.
Egal, was Israel macht.
Die ist so wichtig wie noch nie. Es ist nicht egal, aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt beispielsweise über Luftabwehr redet, die Israelis haben deutlich bessere Fähigkeiten, als wir sie haben. Ich wüsste nicht, was sie von uns haben wollten. Dementsprechend wird man sich jede einzelne Anfrage natürlich nach bestem Wissen und Gewissen anschauen müssen.
Ab wann wäre es denn nicht mehr egal, was Israel macht?
Wenn hier eindeutig sozusagen nicht im Sinne der Sicherheit Israels gehandelt wird, wenn wir sehen, dass Israel damit beispielsweise maßgeblich die Allianz, die jetzt nicht am Wochenende erst entstanden ist, zerstören würde und wir dann uns Sorgen machen müssten und dementsprechend wird alles geprüft nach Können und nach Sinnhaftigkeit. Aber wie gesagt, so funktioniert es ja nicht. Es ist ja nicht ein Antrag, der reinkommt, wo man dann einfach mal jeweils die Kästchen jeweils antippt oder nicht, sondern das ist ja alles im Gespräch miteinander.
Deutschland war ja im vergangenen Jahr nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant an Israel. Können Sie sich ein Szenario vorstellen, wo die Bereitschaft Deutschlands weiter Waffen zu liefern in Frage gestellt ist?
Wie gesagt, die Waffenlieferungen in solches Land laufen nicht darüber, dass die einfach fragen und wir dann antworten, sondern da gibt es Voranfragen, da gibt es Gespräche und vieles andere mehr. Mhm. Und da, wo wir nicht können oder wo wir es nicht für sinnvoll erachten, wird das auch ausreichend früh kommuniziert, also dass diese Situation vermieden wird.
Eine deutliche Mehrheit laut Umfragen der Deutschen meint, dass die Bundesregierung Israel für sein Vorgehen in Gaza stärker als bisher kritisieren sollte. Frau Scheller, klafft hier eine Lücke zwischen der Politik der Bundesregierung und dem, was die Mehrheit der Bevölkerung will?
Ich denke, dass die Bundesregierung wirklich sich gut überlegen muss, wie sie die beiden Felder bearbeitet. Und die sind ja nicht unbedingt miteinander verbunden. Mhm. Waffenlieferungen, da muss man ja auch unterscheiden. Defensive Waffen, offensive Waffen. Und das eine dient der Verteidigung Israels und dem Schutz Israels. Bei dem anderen kann man sich sicherlich fragen, welche dieser Waffen werden möglicherweise in Gaza so eingesetzt, dass Menschenrechte verletzt werden. Das, denke ich, müsste die Bundesregierung sehr gut prüfen. Und natürlich ist es auch nicht mit Solidaritätsadressen allein getan. Was wir in Gaza sehen, ist eine wirkliche Notlage, eine Hungersnot. Hier werden zu wenige humanitäre Güter reingelassen von Israel. Das wird massiv blockiert. Und die Notlage ist etwas, wo die Bundesregierung wirklich sich anstrengen muss, dass hier mehr geliefert wird, besser geliefert wird und der Zugang gewährleistet wird. Das darf alles nicht vergessen werden. Und natürlich jetzt im Windschatten haben wir auch gesehen, eine Eskalation in der Westbank. Auch da fehlen mir die deutlichen Worte. Denn das sind ja nicht nur radikale Siedler, die auf eigene Faust handeln. Da ist ja auch eine Rolle der israelischen Regierung. Teile der israelischen Regierung sind ja selbst auch aus genau diesem Umfeld. Ich denke, da dürfte es nicht an deutlichen Worten fehlen.
Warum fehlen diese deutlichen Worte, Herr Nuripur?
Ich höre Sie, muss ich zugeben. Die Außenministerin war jetzt seit dem 7. Oktober 8-mal in Israel. Auch die Westbank ist jedes einzelne Mal erwähnt worden. Und ich teile sehr, dass wir bei aller Notwendigkeit erstens den 7. Oktober sehr klar und deutlich nicht nur zu verurteilen, sondern auch so zu benennen, wie es war, nämlich ein massiver Terroranschlag und daraus erfolgend auch ein Recht auf Selbstverteidigung für Israel, darauf drängen müssen, dass die Israel zurückkehrt zur Verhältnismäßigkeit der Mittel. Wenn man der Zivilbevölkerung in Gaza vom ersten Tag an sagt, geht in den Süden und die gehen alle in den Süden und die haben keinen anderen Ort, wo sie hingehen können, dann muss es auch einen Schutzraum geben, in dem sie dort sich befinden und genug zu essen und medizinische Versorgung. Und genau darüber reden wir auch Tag und Nacht mit den Israelis und hoffen, dass wir da mehr erreichen als bisher.
Kann es sein, dass die israelische Führung bislang einfach gar nicht auf Frau Baerbock hört?
Ich glaube, dass der Einfluss, den wir alle zusammen haben, auf einzelne Teile der israelischen Regierung nicht gigantisch ist. Das stimmt. Aber noch, ich kann das nur, ich glaube, den Satz habe ich von dir schon etliche Male gehört. Unsere Solidarität gilt der Sicherheit und der Existenz Israels und der israelischen Bevölkerung und nicht einzelnen Teilen der Regierung.
Es heißt ja, Herr Schneider, dass Benjamin Netanyahu diesen Krieg auch deshalb in die Länge ziehen will, um sich selbst weiterhin an der Macht zu halten. Was halten Sie von dieser Theorie und kurz Ihre Einschätzung, wie sicher an der Macht ist Netanyahu noch?
Im Moment ist er sicher an der Macht. Es gibt im Moment keine Möglichkeiten, ihn wirklich loszuwerden, weil weder innerhalb seiner eigenen Likud-Partei es sozusagen einen Aufstand gäbe, dass mindestens 5 Abgeordnete mit der Opposition einen Misstrauensantrag durchziehen würden. Das ist nicht zu sehen. Die israelische Gesellschaft ist im Moment nicht in der Lage und auch zu müde, aber auch noch zu schockiert, um wieder in großen Massen auf die Straße zu gehen gegen diese Regierung. Über 70% wollen sie loswerden, wollen Netanyahu loswerden, das schon. Also insofern ist im Moment ziemlich
sicher. Und zwar sogar unmittelbar. Ne?
Und zwar unmittelbar, ja, ganz genau unmittelbar. Es geht eine große Mehrheit, würde sogar jetzt während des Krieges Neuwahlen fordern. Das ist, glaube ich, erstmal der Punkt. Und dass er den Krieg in die Länge zieht, dafür verdächtigen ihn wirklich alle. Und das ist auch das große Problem, dass natürlich mit der Situation in Gaza und jetzt dieser Androhung eines Sturms auf Rafah, er natürlich immer weiter diese Problematik ziehen kann, selbst wenn das nur auf kleiner Flamme fährt, um sich so lange wie möglich an der Macht zu halten. Und das ist ein riesiges Problem.
Was glauben denn Sie, was die aktuelle Eskalation mit dem Iran für das israelische Vorgehen in Gaza bedeuten könnte?
Ich glaube, dass ich glaube schon vorher, dass der Sturm auf Rafah erst einmal zumindest auf lange Zeit verschoben ist, wenn er denn überhaupt kommt.
Das wäre eine gute Nachricht für die Menschen dort.
Das ist es, absolut. Und ich glaube nicht, dass er so ohne weiteres durchführbar ist. Mehr denn je, gerade weil die Jordanier, weil die Saudis, weil die alle so geholfen haben. Ich glaube, da wird weiter gedroht werden. Da gibt es zwar Pläne, aber ich sehe das tatsächlich im Augenblick noch nicht, dass das wirklich stattfindet. Aber das gibt noch ein ganz anderes Problem. Und das wird Netanyahu möglicherweise, wenn diese erste Situation jetzt mit dem Iran wieder ein bisschen beiseite geschoben ist, das ist die Rückkehr der Geiseln. Und die Bevölkerung ist vor allem stimmungsgeschädigt. stinkwütend auf diese Regierung, weil sie ganz offensichtlich nicht genug und nicht alles tut, um diese Geiseln zurückzubringen. Mhm. Die Forderungen der Hamas sind wirklich unverhältnismäßig, das ist klar. Aber es gibt natürlich auch in der Bevölkerung die sehr klare Haltung, ist doch alles egal. Die Aufgabe, nachdem ihr uns am 7. Oktober so im Stich gelassen habt und so versagt habt, bringt sie erstmal zurück. Mit der Hamas kann man danach auch noch umgehen. Das könnte ihm tatsächlich auf Dauer auf die Füße fallen.
Glauben Sie, Frau Scheller, dass der iranische Angriff für Israel auch so eine Art Gelegenheit ist, von der problematischen Lage in Gaza abzulenken?
Auf jeden Fall ist es das, was passiert. Und da ist es eben nicht nur eine Ablenkung von der Situation der palästinensischen Bevölkerung dort, sondern eben auch wirklich von dieser wichtigen Geiselfrage. Auch für die wird die Situation mit der Zeit ja nicht besser. Auch da würde die Zeit eigentlich drängen, denn wir haben ja auch von Geiseln, die zurückgekehrt sind, gehört, wie schlecht sie dort zum Teil behandelt wurden. Also deswegen halte ich das schon für dramatisch in jederlei Hinsicht, dass jetzt diese Problematik noch so prominent in den Fokus rückt und darüber sehr viel anderes, was auch gleichzeitig wichtig wäre zu lösen, was man auch nur diplomatisch lösen kann und nicht mit militärischen Mitteln, dass das tatsächlich ins Hintertreffen gerät.
Was sollte die israelische Führung aus Ihrer Sicht mit Blick auf Gaza tun?
Ich denke, die Verbesserung der humanitären Situation ist auf jeden Fall wichtig. Die ist auch wichtig im Übrigen, wenn wir darauf gucken, wie es eben um die Beziehung zu den anderen arabischen Staaten steht. Die Regierungen mögen Normalisierungs- und Annäherungsprogramme haben, die eine schöne Titelzeile machen, aber die noch nicht so richtig mit Inhalten gefüllt sind. Aber die Bevölkerung, da gibt es durchaus sehr viel Solidarität mit den PalästinenserInnen. Und deswegen denke ich, das ist schon wichtig, hier Gesten und eine tatsächliche Verbesserung der Situation herbeizuführen und dann eben einen Plan darzulegen. Wie soll es denn danach aussehen? Bislang ist das einzig formulierte Ziel, wenn ich richtig im Bilde bin, die Zerstörung der Hamas. Aber wie soll Gaza danach regiert werden? Wie soll es strukturiert sein? Können die Menschen zurückkehren? Wann? Wohin? Wie soll der Wiederaufbau aussehen? Das alles steht ja in den Sternen.
Zum Abschluss unserer Diskussion hier eine Frage an Sie noch, Herr Nouripour, mit Blick auf Ihr Geburtsland. Glauben Sie, dass alle, die wir hier sitzen, noch einen Regimewechsel im Iran in unseren Lebzeiten erleben werden? Oder sitzen die Mullahs in Teheran einfach zu fest im Sattel?
Die haben in den letzten Jahren sehr viel in Sicherheit, in Hardware, in Repression investiert. Gleichzeitig auch nach den letzten Protesten, und es waren nicht die ersten, die wir gesehen haben, und nach dem Anziehen jetzt im Windschatten eben der Aggression Richtung Israel, nach dem Anziehen der Regeln für die Zwangsverschleierung, sieht man mal wieder viele, viele Stimmen von unglaublich starken Frauen. Die Frauen sind nicht die einzigen, die Proteste tragen, aber ihre Rechte werden am meisten geschnitten. Und das sind diejenigen, die am Ende des Tages nicht brechbar sind. Das ist etwas, was man seit über 40 Jahren nach der Revolution im Iran sieht. Und die Antwort auf die Frage ist nicht nur eine emotionale aus tiefstem Herzen, sondern ich bin tief davon überzeugt, wir werden noch erleben, dass diese Frauen aufhören werden, sich unterdrücken zu lassen und die Übermacht dieses Regimes brechen werden.
Wir hoffen, dass Sie recht behalten. Ich bedanke mich bei Ihnen dreien für die interessante Diskussion. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Spitzengespräch ist auch nächste Woche wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht, und bis bald.
Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.